So, ganz witzig, der zweite Teil der Big Show 738 beginnt also mit Sven Heist, Fußball England, danach Jens Vogt zum Radsport, Renners NFL Rundown und hinten raus noch Motorsport mit Stefan de Voice-Heinrich. Die Big Show 738 geht weiter, wie alle zwei Wochen, mit einem Telefongespräch, mit einem Zoom-Gespräch mit England, mit Sven Heist. Sven, ich grüße dich.
Es sind schon wieder zwei Wochen rum. Hallo Jens, grüße dich.
So schnell kann es gehen. Ich habe gestern, bin ein bisschen hin und her gezappt, also Mittwochabend zwischen DFB-Pokal und zwischen Premier League, Liverpool gegen Sunderland, und ich habe das Tor von Florian Wirtz versäumt, aber ich habe es dennoch gefeiert, Sven. Ist das in irgendeiner Art und Weise, ist jetzt der Monkey off the back, wie man im angloamerikanischen Bereich vielleicht sagen würde, hat das Tor dann doch nicht diese große Relevanz? Wie geht's Florian Wirtz, ist, glaube ich, meine Frage, die ich dir zu Beginn stellen möchte.
Ich fürchte, dass dieses Tor nicht im Namen von Florian Wirtz stehen bleiben wird.
Ah, so wie ich das auch
mitbekommen
noch
habe, gilt das als Eigentor von Nordi Mukiele, was ganz gut zur Situation von Florian Wirtz wiederum passen würde.
Ja, schaust du, meine Ergebnis-App hatte mir nämlich Florian Wirtz gemeldet und dann habe ich gar nicht mal nachgeschaut und das Eigentor Nordi Mukiele, der alte Leipziger, wie wir ihn ja kennen, das ist natürlich belastet, aber ich fand auch sonst den Auftritt von Wirtz jetzt, also er ist auf keinen Fall abgefallen, fand ich. Er hat sich gut bewegt, hat, glaube ich, durchgespielt, wenn ich es gesehen habe. Also ich habe zumindest ein bisschen Licht am Ende des Tunnels gesehen.
Du definitiv. Also ich glaube, dass es auch um Florian Wirtz nie so schlecht bestellt war, wie das gemeinhin gemacht worden ist. Natürlich hat er Anlaufschwierigkeiten gehabt, aber du hast ja von Beginn an in jeder Situation sehen können, dass er ein überragender Fußballspieler ist, von seiner ganzen Technik, von seiner Passqualität, von seinen Ideen im Spiel. Aber er musste sich natürlich einfinden. Da gab es Partien wie zum Beispiel gegen Real Madrid, wo ich gedacht habe, oh, das funktioniert langsam. Dann ist er ja leider verletzt von der Nationalmannschaft zurückgekehrt. Und jetzt am Sonntag habe ich ihn bei West Ham gesehen über 90 Minuten und da war er mit Abstand der stärkste Spieler von Liverpool, ohne jede Frage. Interessant war da auch, dass Mohamed Salah ja da nicht eingesetzt worden ist und dadurch ging der Blick immer mehr zu Florian Wirtz, wenn man sich dann von ihm erhofft hat, dass er der Mannschaft entsprechende Impulse gibt. Das hat sich aus meiner Sicht dann gestern in einer gewissen Form fortgesetzt. Nicht ganz so dominant wie gegen West Ham, weil dafür war Sunderland als Gegner dann einfach zu gut. Aber du siehst, wie er sich immer besser einfindet und wie die Mannschaft dann auch ihn einfach benötigt, weil seine Qualität enorm ist. Nicht umsonst war er dann entsprechend auch am Ausgleich beteiligt. Das war ja schon seine Aktion. Sicherlich beim Abschluss ist es nachvollziehbar, dass es letztlich als Eigentor gewertet worden ist, weil der Ball schon massiv abgefälscht worden ist und dann sicherlich nicht auf diese Weise ins Tor gegangen wäre. Aber er hat ja davor auch schon die ein oder andere Chance gehabt, wo du denkst, okay, wenn du ein bisschen mehr, vielleicht auch einfach Konsequenz und Überzeugung dahinter gewesen wäre, dann wäre das Tor schon gefallen. Aber wenn du die vergangenen Auftritte von ihm anguckst, glaube ich, ist es tatsächlich nur noch eine Frage der Zeit, bis er dann auch als Torschütze im Spielberichtsbogen der Premier League auftaucht.
Früher mal, Sven, als ich mit meinen Kumpels gekickt habe, da haben wir doch teilweise in Ermangelung einfach einer großen Gruppe an Jungs, haben wir auf ein Tor gespielt und dann wurde immer dem das Tor zugeschrieben. Da hieß es dann, Schusskraft zieht. Also wenn du geschossen hättest und ich hätte deinen Ball, der das Tor geworden wäre, noch kurz abgefälscht, dann hätte es geheißen, das Tor gehört, aber Sven Heist, weil Schusskraft zieht. Das nur nebenbei. Du sprichst das Spiel in West Ham an. Da gab es am Sonntag ja aber auch, und das habe ich tatsächlich auch gesehen, Billy Bonds ist gestorben und West Ham hat ihn geehrt. Magst du vielleicht, bevor wir beim Sportlichen weitergehen, kurz erzählen, wer Billy Bonds war? Ich habe gesehen, eine Tribüne ist nach ihm benannt, ohnehin schon, aber was war Billy Bonds für West Ham?
Ja, ein großer Fußballspieler natürlich, einer der ganz Großen. Auch wenn es natürlich, ich ihn selber natürlich nie habe spielen sehen. Ich glaube, ich seine Karriere damals bei West Ham nach 21 Jahren 1988 beendet. Da war ich noch nicht auf der Welt. Ich glaube, es sind am Ende weit über 600 Pflichtspiele geworden. Das alleine ist ja schon eine riesige Dimension. Und später hat er noch ein paar Jahre als Trainer gewirkt. Und ich glaube, er gilt in dem Club dann schon als die große Galionsfigur, den der Verein hatte. Ich meine, es gab immer wieder Spieler, die sich extrem mit diesem Verein identifiziert haben, aber er ist dann vermutlich derjenige, der da doch nochmal ein bisschen über den anderen steht. Mir kommt natürlich Bobby Moore noch in Sinn, das ist natürlich der englische Weltmeister von 1966. Ich glaube, das bewegt sich in einer ähnlichen Region, aber der ein oder andere Fan wird wahrscheinlich sagen, aufgrund ja, dieser enorm langen Zeit, die Billy Bonds mit diesem Verein verbracht hat, dass er irgendwie schon eine Ausnahmestellung in dem Verein genießt. Ich habe das so ein bisschen wahrgenommen an der Atmosphäre am Sonntag. Du weißt, in diesem Olympiastadion, das West Ham umgezogen ist, ist noch nie so richtig Stimmung aufgekommen, aber am Sonntag war überhaupt gar keine Stimmung da. Und da hast du dann schon gemerkt, dass das sehr auf den Tod von Billy Bonds zurückzuführen ist. Das hat den Leuten schwer zugesetzt und da war niemand in der Atmosphäre am Sonntag, um irgendwie die eigene Mannschaft. Klar hat man sie unterstützt, aber man konnte das nicht so zum Ausdruck bringen, wie das normalerweise von den West Ham-Fans zu vernehmen ist.
Du hättest ja, Sven, am Sonntag auch einen Stadion-Trippelschlag. Wäre, glaube ich, nicht zeitlich, hätte das nicht funktioniert, machen können. Warst du tatsächlich nur, ich kann es gar nicht glauben, bei West Ham gegen Liverpool? Oder bist du dann sofort weiter an die Stamford Bridge? Oder, weil Crystal Palace gegen Man United wäre ja auch zur Disposition gestanden. Ich meine, das sind First World Problems, aber gerade in dieser Hinsicht ist London wahrscheinlich schon auch überragend. Warst du wirklich nur bei West Ham Liverpool oder hast du auch was von Chelsea Arsenal dann live gesehen?
Naja, ich warte immer noch auf den Chauffeur, der mich dann von Crystal Palace
Okay,
zu
cool.
West Ham und dann zu Chelsea bringt. Aber so weit sind wir noch nicht und so weit wird es auch nicht kommen und ist auch in Ordnung. Und so. Nein, ich habe mir West Ham gegen Liverpool angeguckt. Das hatte sehr banale Gründe. Ich hatte Chelsea in der Champions League gesehen und Arsenal danach auch in der Champions League und hatte das Bedürfnis, mir doch mal einen eigenen Blick über die Situation beim FC Liverpool zu verschaffen und mir das auch im Stadion anzugucken, wie diese Mannschaft auf diese Krise reagiert und daraufhin war es dann nicht mehr möglich, aus zeitlichen Gründen irgendwie noch an die Stamford Bridge zu kommen. Aber ich habe es dann zumindest noch so weit verfolgen können, dass ich einen Eindruck hatte, wie dieses Spiel an der Stamford Bridge abgelaufen ist. Aber in dem Fall wollte ich mir West Ham gegen Liverpool anschauen.
Aber wie war dann dein Live-Eindruck von Liverpool? Wer ist der Chef in dieser Mannschaft? Ist es Szoboszlai? Haben die gar keinen Chef? Brauchen die einen Chef?
Weißt du, wenn du dir mal die Spielzeiten anguckst von den Spielern beim FC Liverpool in dieser Saison in der Premier League, dann glaube ich, ist es nach gestern Abend Van Dijk, Szoboszlai, Konaté und Salah, die an den ersten vier Positionen stehen. Und ich glaube, dass normalerweise das immer eine faire Gewichtung dessen ist, wer sind die wichtigsten Spieler und wer sind die absoluten Leistungsträger im Team. Und das Ähnliche kannst du dann mit Manchester City machen. Ich glaube, da hat Haaland und Diaz die meiste Spielzeit und auch mit Arsenal. Da ist es, glaube ich, Tchouaméni und Rice als Feldspieler. Und das Problem, das dahinter steht, ist, dass du dann davon ausgehen würdest, das sind eben diese wichtigsten Figuren der Mannschaft. Nur jetzt überlegst du bei Liverpool, schaust du dir die vergangenen Leistungen von Van Dijk an, von Konaté und Salah, und dann denkst du dir, na, ich weiß nicht, ob das momentan die Aushängeschilder des Clubs sind. Szoboszlai mit Sicherheit. Und ich glaube, das ist das Kernproblem dieser Mannschaft, dass eben die Figuren, auf die du eigentlich angewiesen bist, nicht mehr an die Leistung herankommen, die du momentan von den vergangenen Saisons gewöhnt bist. Die Frage ist, warum fällt es momentan Van Dijk, Salah und Konaté so schwer? Den Eindruck, den ich habe, Jens, ist, dass es in dieser Mannschaft ein bisschen an Konkurrenzkampf mangelt. Das Ganze würde ich wie folgt begründen. Du hattest in der vergangenen Saison, bist du von Sieg zu Sieg geeilt. Da gab es an der Startelf nicht viel zu rütteln. Und Arne Slot hat es auch deutlich gemacht, dass er von seinen ersten 11 extrem überzeugt ist. Und er findet, dass die Qualität danach dann schon deutlich abnimmt. Im Sommer sind viele neue Spieler gekommen, die aus meiner Sicht zu Saisonbeginn dafür gesorgt haben, dass da Druck drauf gekommen ist. Also Spieler wie Ekitike und Wirtz, die wollten sich beweisen. Die haben in die Mannschaft gedrängt und die mussten sich dann Stück für Stück integrieren. Nur irgendwann, so ab Spieltag 6, 7 und so weiter, hattest du das Gefühl, dass immer mehr Spieler in dieser Mannschaft momentan ihren Platz sicher haben, ohne dass sie das mit Leistung rechtfertigen. So war es zum Beispiel bei Konaté und Van Dijk, die ja eigentlich überhaupt gar keine Konkurrenz auf der Innenverteidigerposition verspüren, weil mehrere Transfers im Sommer nicht geklappt haben. So war es dann auch bei Salah, der praktisch jedes Spiel gespielt hat, obwohl er weit weg war von seiner Form. So war es dann zum Beispiel auch bei Alexander Isak, den man für 150 Millionen Euro aus Newcastle geholt hat, aber der gänzlich unfit war, weil er dort die Vorbereitung nicht absolviert hat. Trotzdem haben die fast jedes Spiel gespielt. Und dann stellst du dir ja als Spieler, der auf der Bank sitzt, schon die Frage, ja, was muss ich denn eigentlich machen, um in die Mannschaft zu kommen? Das Paradebeispiel ist für mich einfach Ekitike, der in einer super starken Verfassung zu Beginn der Saison war und dessen Leistung dann extrem abgenommen hat, seitdem Isak da ist, weil er einfach nicht mehr richtig zum Zug kommt, weil er dann nur eingewechselt wird. Und wenn ich mich in ihn hineinversetze, dann glaube ich, würde sich schon die Frage stellen, warum bin ich eigentlich nicht mehr so oft eingesetzt wie zu Beginn? Nur weil jetzt eben Isak gekommen ist, der noch mehr Geld gekostet hat. Das kann ja eigentlich nicht die Begründung sein. Der sollte ja schon besser sein, ist er aber momentan nicht aus Fitnessgründen. Und ich glaube, dass sich dadurch ein bisschen was in der ganzen Konkurrenzverhalten in der Mannschaft verschoben hat. Und das muss jetzt Arne Slot dringend korrigieren. Und das versucht er ja jetzt, indem er gegen West Ham und auch gegen Sunderland auf Mohamed Salah in der Startelf verzichtet hat, um seiner Mannschaft zu zeigen, hey, ihr müsst schon Leistung bringen und euch auch euren Platz wieder verdienen. Insgesamt kannst du in dem Club sagen, dass halt momentan ein bisschen die Dringlichkeit, der Titelhunger, der Konkurrenzkampf, das fehlt irgendwie. Und das ist ja vielleicht indirekt auch auf die Trainerposition bezogen, weil der Verein sich ja klar zugunsten des Meistertrainers irgendwo kommuniziert hat und auch die Position von Arne Slot nicht so richtig in Frage gestellt worden ist. Dafür gibt es extrem gute Gründe und ich finde das auch nachvollziehbar und gut so, aber nichtsdestotrotz, wir bewegen uns im Leistungssport und da glaube ich, ist es dann für jeden auch gut, wenn er sich immer wieder beweisen muss und auch den Druck spürt, es zu tun. Und das habe ich das Gefühl, ist momentan beim FC Liverpool nicht ganz so der Fall wie bei den Konkurrenzvereinen.
Also ich würde es ganz ehrlich Wahnsinn finden persönlich, wenn Arne Slot nach so kurzer Zeit, wenn der wirklich in Frage stünde. Ja, also das ist, aber gut, ich schaue ja da nicht rein, was die Besitzer denken und was die
Ich
Fans
glaube nicht,
auch
dass er in
denken.
Frage steht, Jens, und das ist auch total nachvollziehbar. Aber du musst ja auch als Trainer das Gefühl haben, hey, es muss jetzt hier schnell was verändern. Und ich kann nicht immer permanent mit dem weiterspielen, was ich mache. Und das ist ja jetzt auch passiert, weil ich glaube, die Niederlagen gegen Nottingham und Eindhoven, die waren schon sehr niederschmetternd. Das waren Gegentore, 4 Stück zu Hause gegen Eindhoven, und 3 gegen Nottingham. Das musst du dir als Mannschaft von Liverpool schon nochmal vergegenwärtigen. Und wenn du jetzt anguckst, wie sie spielen, hatte ich das Gefühl, dass es dann doch deutlich kontrollierter ist und auch sich eben vom Personal das eine oder andere verändert. Und ich führe das darauf zurück, dass Arne Slot eben gemerkt hat, dass es jetzt dringend an der Zeit ist, Dinge zu verändern.
Kurze Zwischenfrage. Hat Oliver Glasner, hat Crystal Palace ein Torwartproblem? Ich bin mir sicher, du hast dir die Tore angeschaut, die die bekommen haben. Erstens mal ein Torwart, der im Jahr 2025 mit Käppi in der Kiste steht. Habe ich schon meine Probleme damit. Und dann das erste Gegentor, gut, das war ein überraschender Schuss aus diesem Winkel von Zirkzee, darf nicht reingehen. Und dann auch das 2:1 für Manchester United. Ja, okay, Sicht verstellt, gut und schön, aber am Ende des Tages geht der Ball einen Meter neben dem Torwart ins Tor. Müsste sich Oliver Glasner nach einem neuen Torwart umschauen, oder unterschätze ich den Mann, dessen Namen ich nicht mal kenne, hier wieder mal grandios?
Ich gehe mal davon aus, dass du von Dean Henderson sprichst. Und da glaube ich, ist er in besten Händen mit ihm. Dann würde ich
Okay.
nach wie vor auch ins Tor stellen. Ich glaube, dass das große Problem von Crystal Palace ist, dass der Kader in seiner Breite halt mittlerweile nicht mehr viele Optionen hergibt und dadurch natürlich jede Woche die immer und immer gleichen Spieler spielen, die einfach hervorragend gut sind, aber die natürlich irgendwann müde werden. Und so wie ich das Spiel gegen Manchester United verfolgt habe, sind sie halt dann müde geworden in der zweiten Halbzeit. Und dann schleichen sich natürlich auch die ein oder anderen Unkonzentriertheiten ein. Und ob der Torwart mal nicht gut ausgesehen hat oder jemand anders, ist jetzt aus meiner Sicht nicht der relevante Faktor. Fakt ist, dass sie irgendwo kräftemäßig einfach, so sehr sie alle wollen, an Grenzen stoßen. Und das hat ja dann Oliver Glasner auch relativ klar formuliert, dass der Verein im Sommer aufgrund seiner Personalpolitik wahrscheinlich eine noch viel bessere Saison vergeben hat. Wenn du dir das jetzt anguckst, sie haben gestern 1-0 in Burnley gewonnen, sie stehen auf Platz 5, könnten eigentlich um die Champions League mitspielen. Und ich würde glauben, dass wenn sie Spieler wie Eze oder Olise hätten halten können, dann hätten sie sicherlich noch wesentlich viele Punkte mehr. Sogar ein ernsthafter Titelanwärter würde ich dahinter sehen, wenn sie es geschafft hätten, eben alle zu halten und die Mannschaft entsprechend zu verstärken. Das ist nun mal nicht der Fall, deswegen werden sie am Ende vermutlich um den Europapokal mitspielen, je nachdem, wie lange die Kräfte reichen. Ich glaube schon, dass das entscheidend wird, was der Verein vielleicht auch im Januar noch an neuen Spielern holen kann, um eben einfach die Qualität in der Breite zu stärken. Wenn du dir anguckst, sie spielen jeden dritten Tag Liga, League Cup, dazu noch die Conference League. Das wird jetzt über Weihnachten nicht anders werden. Das ist das einfach das Hauptproblem des Vereins. Und ich glaube, dessen ist sich auch der Trainer und auch die Clubverantwortlichen bewusst. Die Frage ist, ob der Verein dann das Geld hat, um entsprechend zu reagieren. Aber die Startelf als solches von Dean Henderson im Tor bis zu Mateta vorne als Stürmer, die ist schon von höchster Güte.
Okay. Dann habe ich noch was zu Brighton, wo die gestern, ich meine, sie hätten geführt gegen Aston Villa und da denke ich mir, Wahnsinn. Brighton Dritter oder Vierter in der Tabelle zu jenem Zeitpunkt. Und dann dreht aber Aston Villa das Spiel und Villa ist Dritter im Moment in der Tabelle. Warum, Sven? Warum?
Weil sie einen Trainer namens Unai Emery haben, der es irgendwie immer wieder fertig bringt, mit seinen Mannschaften zu überraschen und sie so hinzubekommen, dass er mehr rausholt, als du glaubst von außen, dass eigentlich möglich ist. Die hatten einen sehr schwierigen Start in die Saison. Ich hatte das Gefühl, dass sie durchgehangen sind, so ein bisschen enttäuscht von dem bitteren Champions League Viertelfinal aus in der Vorsaison, dann auch von der verpassten Qualifikation in der Königsklasse. Das hat echt nachgewirkt. Dazu gab es ja noch die Wechselgerüchte um den Torwart Emiliano Martinez, der gern zu Manchester United gegangen wäre. Das war eine extrem schwierige Situation für den Club. Und da hatte ich schon den Eindruck, dass es sehr herausfordernd werden könnte für Unai Emery, das noch einmal zu drehen, weil es einfach irgendwo dieser Mannschaft ein bisschen die Motivation verloren gegangen sein zu schienen. Und Emery hat es dann tatsächlich geschafft, so Stück für Stück sich wieder nur auf die Spiele zu besinnen, nicht nachzulassen, keine Ausreden zu suchen, sondern seiner Mannschaft aufzuzeigen, hört mal zu, Leute, wenn wir so weiterspielen, dann wird keiner von euch nächstes Jahr an der Weltmeisterschaft vermutlich teilnehmen können, dann werden wir da unten im Abstiegskampf drin bleiben und das wird eine sehr unattraktive Saison. Dann haben sie sich zusammengerissen und dann ihre einzelnen Spiele gewonnen und sich dann wirklich von ganz hinten praktisch nach ganz vorne vorgearbeitet, was absolut bemerkenswert ist. Die Mannschaft hat natürlich Qualität, aber jetzt auch nicht in einem Maße wie die absoluten Top-Teams in der Liga. Aber sie haben halt einfach einen Trainer, der genau weiß, worauf es ankommt. Und da siehst du halt auch in der Art, wie sie die Spiele gewinnen. Die gewinnen sie nämlich gemeinhin auch in ganz unterschiedlicher Weise. Normalerweise kassiert Aston Villa nicht viele Tore. Jetzt gestern kassieren sie gegen Brighton 3 und schaffen trotzdem es 4 zu schießen. Und das, glaube ich, ist diese Qualität, dass sie halt immer einen Weg finden, am Ende 3 Punkte zu holen, auch wenn das auf ganz unterschiedliche Weise geschieht. Und damit haben sie sich jetzt am Samstag im Heimspiel gegen Leicester Arsenal ein richtiges Topspiel verdient. Da trifft dann der Erste auf den Dritten. Und wenn Aston Villa gewinnt, was ja wirklich nicht auszuschließen ist, dann haben sie 30 Punkte und liegen nur noch 3 hinter Arsenal. Daran kann man schon sehen, was dieser Club und insbesondere der Trainer leistet.
Okay, gut. Wenn du sagst Gegentore, muss ich doch noch die Man City-Frage stellen. Zwei Gegentore am Wochenende, vier Gegentore beim FC Fulham und trotzdem 6 Punkte. Macht somit quasi Manchester City von allen Mannschaften in der Premier League. Ich habe den Eindruck, Arsenal ist on a mission und spielt das Ganze konzentriert runter. Aber gibt es überhaupt eine Mannschaft, die aktuell mehr Spaß zum Zuschauen macht als Man City, die in 5-1 beim FC Fulham fast noch aus der Hand geben? Götze hat ja vorhin gesagt, er hat das Spiel kommentiert für Sky. Es gab ja auch die Chance zum Ausgleich ganz spät noch, zum 5-5.
Mehrere Möglichkeiten sogar zum Ausgleich. Das Spiel habe ich mir auch angeguckt, weil momentan ist es tatsächlich als Außenstehender äußerst unterhaltsam und du weißt auch, dass es sich lohnt, es bis zum Ende anzugucken, weil Manchester City nicht die Stabilität hatten, selbst einen großen Vorsprung souverän über die Zeit zu bringen. Ob Pep Guardiola sich das auch so gerne ansieht, würde ich mal in Frage stellen. Wenn ich glaube, ich habe ein Zitat von ihm in Erinnerung, wo er gesagt hat, dass er da ein paar Haare verloren hatte bei solchen Spielen wie gegen Fulham, so wie seine Mannschaft da am Ende verteidigt hat oder das Spielen eingestellt hat. Ich glaube, dass die Potenzial haben. Das siehst du ja an den einzelnen Spielern. Sie haben da in der Offensive ein paar, die durchaus sich einfinden und entsprechend Tore schießen. Momentan hängen sie stark von Haaland und auch von Phil Foden ab. Aber ich glaube auch Spieler wie Cherki, die könnten tatsächlich das Potenzial haben, dieser Mannschaft da offensiv eine Unberechenbarkeit zu geben. Aber das Ganze ist halt im Gebilde als solches nicht stabil und auch einfach viel zu schwanken. Du siehst ja dann auch dieses 0 zu 2 gegen Leverkusen, das vollkommen überraschend in der Champions League gekommen ist. Da hat Guardiola etliche Male gewechselt, aber nichtsdestotrotz würdest du von der Qualität, die auf dem Platz war, erwarten, dass sie das Spiel gewinnen. Das ist alles noch nicht der Fall und zeigt, dass sie sich eben in der ganzen Besetzung finden müssen. Und ich glaube, momentan ist das Pep Guardiola viel zu viel Spektakel. Denn wenn du dir auch die Tabelle anguckst, dann sind sie ja die Mannschaft, die von den Spitzenteams zwar die meisten geschossen haben, aber auch deutlich die meisten kassiert haben. So diese Balance, glaube ich, müssen sie definitiv hinbekommen, weil diese Gegentore, die konnten sie sich jetzt erlauben gegen Leeds und auch gegen Fulham. Aber ich glaube, am Wochenende, wenn es gegen Sunderland gibt, da werden sie nicht in der Lage sein, wieder so viele zu schießen. Dafür ist Sunderland dann einfach in der Defensive zu stark.
Wie zu beweisen war am Mittwochabend in Liverpool. Sven, wie immer eine große Freude. Ich danke dir herzlich. Big Show 738. Kurze Pause.
Hi, hier ist David Wolf und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 738, Sportradio 360, und ich freue mich wahnsinnig, dass um diese Jahreszeit, und ich habe gleich ein schlechtes Gewissen, denn mein Gast, unser Gast, hat mir gesagt, er kommt gerade vom Fahrradtraining und das am 1. Dezember, und dann frage ich mich, warum ich fauler Sack nicht beim Fahrradfahren war. Servus Jens Vogt, wo kann man denn jetzt noch Radfahren um diese Jahreszeit?
Ich bin in der glücklichen Lage, dass ich ein Fahrrad für jede Occasion habe. Also ich habe ein Straßenrad, ein Mountainbike, ein Gravel und ein Crosser. Na gut, den Crosser hat eigentlich mein Sohn inzwischen gekapert. Aber heute war ich mit dem Gravel. Ein bisschen im Grunewald unterwegs hier rund um Berlin, Teufelsberg, die Gegend, ein bisschen Zickzack kreuz und quer gefahren. Und am Ende dann leider ein bisschen ist mir das Tageslicht davongelaufen. Ich bin zu spät weggekommen. Aber gut. Hab so, ja, Stunde 47 oder so, knappe 45 Kilometer geschafft. Also besser als ein Schlag ins Gesicht, denke ich.
Das auf jeden Fall. Es gibt ja die Geschichte von dir und Bernie Eisel, dass ihr, ich glaube, aus den Eurosport-Studios in Ismaning dann den Sprint angesetzt habt, zurück in die Unterkunft in Unterföhring. Ist das richtig oder bringe ich die Orte durcheinander? Aber jedenfalls, wie muss man sich das vorstellen, wenn ihr beide nach stundenlangen Tour de France-Übertragungen heimgeeilt seid?
Also wir sind da recht entspannt. Wir sitzen ja teilweise recht lange, so Tour- und Giro-Etappen, die wir da in Unterföhring übertragen. Bisschen noch die Einschreibung, so eine halbe Stunde vorher, so die Zuschauer aufwärmen, dann die Etappe. Also lange Rede, kurzer Sinn, wir sitzen 5 bis 6 Stunden. Da sind wir froh, wenn wir rauskommen, frische Luft kriegen, aber rollen eigentlich so gemütlich nebeneinander her und tun noch alles so ein bisschen auswerten, Revue passieren lassen, drüber reden, was wir erwarten für morgen und so weiter. Wo es mal richtig knackig war, da waren wir abends essen, vielleicht 2 Kilometer entfernt vom Hotel. Also immer noch in, ich glaube, genau an der Grenze zwischen Unterföhring und Bayern. So eine Mühle ist das, da an der...
An die Emmeramsmühle, die Emmeramsmühle.
Korrekt, ganz genau, ganz genau. Und da ist es irgendwie entgleist. Und da hat denn jeder ein halbes Vorrat vorgesteckt. Der nächste, nö, das will ich jetzt nicht. Da war noch Carsten Miegels dabei. Der hat so eine Gazelle Holländer Fahrrad. Ja, also schon sportlich, aber eben dieser Halbdamenrahmen, wo das Oberrohr so schräg nach unten dann geht, ja, damit man leichter draufsteigen kann. Mit Schutzbleche, glaube ich, sogar auch. Und dann haben wir uns gegenseitig da hochgeschaukelt und sind dann, da war ja dann auch dunkel dann schon, ja, das war, muss im Giro gewesen sein, genau, weil da war noch früh im Jahr, da war es dann so gegen 9 Uhr abends irgendwie, sind wir dann zurückgefahren, vielleicht auch um 10 Uhr, da war es halt dunkel. Und dann sind wir da gefahren, als ob es keinen Morgen gibt. Und ich bin ja altersmäßig zwischen den beiden. Bernie ist ein bisschen jünger, Carsten ein bisschen älter. Und der Carsten ist gefahren, also als alter Crosser, muss man sagen, gelernt ist gelernt. Der ist in die Kurven gefahren, als ob es keinen Morgen gibt. Ich musste richtig kräftig treten, dass die da nicht zurückkommen. Und vor jeder Kurve habe ich gesagt, Leute, rechts, links, geradeaus. Weil ich finde, es gibt nichts Peinlicheres, als wenn einer geradeaus, einer abbiegen will, man tritt sich schlägt hin, mit Freunden noch zusammen. Und dadurch habe ich immer von hinten geschrien, Leute, rechts, links, geradeaus, damit es keinen von diesen super peinlichen Unfällen gibt. Aber ja, da waren wir tatsächlich ein bisschen nach diesen 2, 2,5 Kilometern leicht schweißgebadet, kamen wir im Hotel an, haben alle gelacht wie die Lausebuben, weil es ein großartiger Spaß war. Aber wir sind da schon heißen Reifen gefahren, ja.
Jetzt ist der Bernie Teamchef geworden von Little Track. Was kommt auf ihn zu? Und was sind das die Aufgaben jetzt? Oder ist für die neue Saison schon alles in trockenen Tüchern sowieso? Ist das ein 24-7-Job? Ich stelle es mir unheimlich anstrengend vor.
Also ich könnte jetzt eine halbe Stunde nur auf diese eine Frage antworten, muss ich leider sagen. Also erstmal, Bernie Eisel war ja schon sportlicher Leiter bei Red Bull Bora-Hansgrohe für einige Jahre. Allerdings hat er so einen zeitlich limitierten Vertrag gehabt, 40 oder 60 Tage, also nicht die ganze Saison. Ja, also zum Beispiel alleine Vuelta ist für den sportlichen Leiter mindestens 30 Tage. Der ist tagelang vorher da unten, bereitet alles vor. Dann fährt er, wenn die Fahrer nach Hause fliegen, am Montag fährt er mit Audi nochmal 2 Tage von Spanien über Frankreich zurück nach Hause. Also 2 große Rundfahrten hast du eigentlich in den 60 Tagen voll im Jahr. Ja, so. Jetzt habe ich noch nicht mit ihm geredet, wie sein neuer Vertrag ist, ob es ein Fulltime-Job ist. Also wenn er alle Saisons, die gesamte Saison macht, dann ist es ein Fulltime-Job. Aber ich glaube, er möchte schon gerne auch die Kombination mit sportlicher Leiterarbeit und auch gleichzeitig dann bringt er immer frische Erfahrung und frisches Wissen mit für uns bei Eurosport. Also ich glaube schon auch, dass er da zeitlimitierten Vertrag hat. Aber eigentlich ist es ein Fulltime-Job, ja. Du musst so oft dabei sein, dass du schon morgens beim Losfahren am Pedaltritt deines Fahrers siehst, oh, das wird heute nichts mit dem. Oder du siehst, wow, der ist heute unberührbar, der ist heute unschlagbar. Weil du die tagelang, wochenlang im Trainingslager beim Strecke abfahren für Giro oder Tour hast, wie gesehen. Du musst so eins sein mit der Mannschaft, ja. Und das geht nicht, wenn du bloß für 2 Wochenende im Jahr dazukommst. Das geht nicht. Die Fahrer gucken nicht an, du guckst sie an. Da muss schon jeder von der beiden wissen, wie geht's ihm an? Was denkt er? Will er das Gleiche wie ich? Ja, weil am Auto 80 km/h berg runter oder jetzt vorne Herzfrequenz mit 15 km/h berg hochfahren, da ist einfach keine Zeit zum Reden. Da muss Kommunikation mit wenigen klaren Worten muss dann sofort passen, weil der Fahrer hat 200 Herzfrequenz berg hoch und hat Angst und Adrenalin bei 80 km/h berg runter. Da will er nicht lange am Auto hängen, sondern braucht seine Freiheit, seinen Platz, damit er lenken kann. Und das geht nicht, wenn man bloß für 2 Mal im Jahr dabei kommt. Das war auch einer der Gründe, warum ich diesen Job nicht gemacht habe. Ich habe auch eine Lizenz gemacht damals, aber dieses immer weg sein, das war mir nichts. Ich bin als Fahrer schon viel gereist. Ich wollte einfach mehr zu Hause sein und jetzt bin ich flexibler. Ja, ich kann so ein paar Podcasts machen. Ich hatte ja auch meinen eigenen Podcast für ein paar Jahre. Ich bin bei Eurosport. Ich kann mit Track Travel, Track Räder noch was arbeiten. Also ich bin da flexibler, kann ein paar Charity-Events mitmachen. Ich mag mein Leben, meinen Job besser, so wie es jetzt ist.
Was hast du dir von dem optimalen, von deinem besten Teamleiter erwartet? Was hat dieser Teamleiter, was hat für dich einen guten Teamleiter ausgemacht? Was hast du gebraucht von ihm?
Ich war in der glücklichen Lage, dass meine Teams, ich war im Endeffekt war ich nur 3 Teams. Die hatten manchmal verschiedene Sponsorennamen, aber es war 3-mal dieselbe Mannschaft. 6 Jahre in Frankreich. Das war gut. Ich war Neopro, die geben dir Nestwärme. In Frankreich, laut Gesetz, bist du Angestellter, nicht selbstständig, sondern Angestellter. Zahlst Sozialbeiträge, Rentenkasse in Frankreich zahlst du ein, diese Karte wer, also diese Versicherungskarte, Krankenkasse zahlst du bei denen ein. Das war Sicherheit und komfortabel und ein bisschen Nestwärme. Das war gut zum Anfang. Nach 6 Jahren dachte ich so, jetzt bin ich eigentlich Anfang 30. Ja, kommt doch was. So, da kommt doch was. Oder ich tue schon auf dem Weg zur Rente einschlagen. Aber das wollte ich nicht. Der war mein bester sportlicher Leiter. Gleich in der ersten Rede sagt Bjarne Ries, hört zu, Jungs, ich möchte euch nicht nur zu besseren Radfahrern machen, ich möchte euch zu besseren Menschen machen. Was für ein hehrer Anspruch. Ja, weil die meisten sportlichen Leiter, egal ob das jetzt Fußball ist, Formel 1 oder American Football, die sagen, ist mir völlig egal. Hauptsache, du machst das Tor, du wirfst den Touchdown oder du gewinnst das Formel-1-Rennen. Der Rest ist mir völlig egal. Ich will die beste Leistung aus hier rausquetschen oder rauskitzeln und der Rest ist mir egal. Und Bjarne sagt eben, nein, ich möchte euch auch zu besseren Menschen machen. Und er war auch der Erste, der Team Values, also Teamwerte eingeführt hat, 4 Stück. Commitment, also Hingabe, Einstellung. Dann Kommunikation, sag es, sonst weiß es keiner. Ja. Respekt, respektiere die anderen, deine Mannschaftskameraden, respektiere alle anderen Mitbewerber und Loyalität. Ja, halt zu seinem Team. Das ist deine Familie draußen auf der Straße. Und diese Team-Values, Werte, nach denen versuche ich heute noch zu leben und versuche ich auch die Familie zu organisieren und zusammenzuhalten. Also Respekt, Kommunikation, Commitment. Ich weiß, wie man es übersetzt. Ja, Hingabe vielleicht, ne?
Ja.
So
Ja,
und
doch, das ich glaube, Commitment ist eins dieser englischen Wörter, das man nicht zu übersetzen braucht, weil irgendwie, du musst dich etwas verbunden fühlen, du musst
ja.
das annehmen, du musst affektiv dich mit dem Thema auseinandersetzen. Das trifft
Ja,
es vielleicht.
und auch beständig dabei sein, dabei bleiben. Ja, also wenn ich Commitment zeige, dass ich, keine Ahnung, im Sommer eine Tour-Etappe fahren will, dann muss ich committed jeden Tag auch ein bisschen trainieren dafür. Ja, also genau. Und ja, das hat Bjarne da auch sehr, sehr gut gemacht. Und Bjarne war auch ein gutes Beispiel für Führen von vorn, Führen durch Beispiel. Also er hat auch immer wieder gesagt, ich kann nichts von euch verlangen, was ich nicht selber bereit bin zu zeigen, zu geben, zu leben oder auch durchzuführen. Ja, und bei den Amerikanern in den letzten 5 Jahren meiner Karriere, da war es alles ein bisschen entspannter und das passt eben auch dann zu mir, mehr Freiheit. Ich wusste auch, ich werde keine Riesenrennen mehr gewinnen. Da war ich schon 37 dann oder 38, als ich zu denen gewechselt habe. Und da passte das eben für mich, dass ich noch mal so ein bisschen meinen Freigeist und meine Abenteuerlust entfalten konnte. Das war
Schön.
jetzt der Teamleiter. Sportlicher Leiter Kim Andersen, völlig unschlagbar, ja. Der tut, sitzt im Auto, lenkt mit dem Knie, lenkt er das Auto, schreibt mit der rechten Hand, schreibt er die Nummern auf, die gerade Radio Tour durchsagt von der Spitzengruppe. Mit der linken Hand ist er am Telefon. Ja, wir haben heute Rückenwind. Bucht mal die Flüge eine Stunde früher, wird schneller zu Hause, weil Rückenwind ist. Alles drei gleichzeitig. Und noch das Rennen kontrolliert. Unglaublich. Also ich habe selten einen gesehen, der so viel Hingabe und Liebe gezeigt hat für den Sport. Für ihn war einfach Radsport, sportlicher Leiter, stundenlang in die Karten gelesen, geguckt, wo geht's berghoch, wie könnte der Wind sein, alles vorbereitet. Also Kim Andersen als sportlicher Leiter war auch eine Klasse für sich.
Großartig. Lass uns ganz kurz zu aktuellen Fahrern kommen. Ich sag dir, wie es ist, ich bin Österreicher. Ich schaue dem Felix Gall gerne zu, aber im Grunde genommen bin ich Slowene, was die Radfahrer angeht, weil ich finde Pogacar, es ist so spannend, ihm zuzuschauen, dass er, obwohl jeder weiß, bei der Weltmeisterschaft, er geht mal irgendwann raus, bei der Lombardei-Rundfahrt, jeder weiß, er geht raus und trotzdem kommt keiner mit. Und dennoch ist mein Gefühl, ohne ihn zu kennen, natürlich nie ein Wort mit ihm geredet, dass er das ernst meint, wenn er sagt, ich werde wahrscheinlich nicht mehr besonders lang fahren. Irgendwie kommt mir das, ich meine, das ist kein Kokettieren aus meiner Sicht, sondern irgendwann glaube ich bald, dass er leider sagen wird, das war's jetzt. Kannst du das irgendwie, wie beurteilst du das? Weil diese Gedanken kommen ja manchmal man hört sie manchmal.
Also erstmal ein Lob an dich, dass du so tolle Fragen stellst. Aber der kleine Tadel ist, ich kann auf jede Frage 20 Minuten antworten. Das sind sehr tolle, komplexe Fragen, die natürlich
Sorry,
mehr
sorry.
als eine Ja- und Nein-Antwort verlangen. Also ich mag Pogacar auch und vielleicht ein kleines Beispiel für die Zuhörer. Letztes Jahr Strade Bianchi, wo er sagte, ja, ich attackiere da 80 vor Ziel und so also halb scherzhaft, dann hat er es tatsächlich gemacht. Ich war auf dem Motorrad im Rennen für Eurosport. So. Und bis das ganze Chaos sich etwas gelichtet hat, da war Pogacar schon 20, 30 Kilometer unterwegs in seiner alleine, ne? Bis ich dann an allen Gruppen vorbeikam und da musste sie wieder anhalten, weil ein Seitenwind war, der durfte nicht. Jedenfalls war ich dann endlich nah bei Pogacar und sagte zu meinem Motorradfahrer, sag, fahr mal Pogacar vorbei, wir warten am nächsten Hügel in der nächsten Gravel-Sektion und da mache ich so eine schöne Rückwärtsaufnahme, ich habe so eine kleine Kamera am Motorrad, wieder in der Rede, hier kommt Pogacar ins Bild gefahren, dann rollt er so an uns vorbei, ich sag, fahr mal nächsten Berg, so, wir fahren an Pogacar vorbei, ich so, hey, Tadej, go, 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 die, die. Der hat echt, der, wie gesagt, ist ja ein schweres Rennen, Strade Bianchi, der ist schon 20, 30 Kilometer allein unterwegs, der hat noch die Zeit, nimmt den Kopf hoch, guckt so, wer ruft, erkennt mich, und tut noch einmal so kurz die Hand so hochnehmen. Ja, wer macht das? Wer macht das? Wer hat so viel Energie, nach 20 bis 30 Kilometern Solo-Breakaway einfach noch den Typen erkennen auf dem Motorrad, einmal noch kurz aus Respekt und Liebe so, einmal kurz die Hand so winken. So, hey, Tadej, ich liebe dich. Also man muss ihn einfach gerne haben. Er gibt gute, leichte Interviews. Er genießt es. Und wo er startet, möchte er gewinnen. Ja, also Trainingsrennen gibt es für ihn nicht, egal wie groß oder wie klein das Rennen ist. Jetzt gerade dieses Jahr in Kanada gesehen, er ist auch bereit zurückzugeben, gibt Brandon McNulty den Grand Prix Montreal. Ja, also eindeutiges Geschenk an seinen Mannschaftskameraden als Dankeschön, das macht er auch sehr, sehr gut. Seine Mannschaft funktioniert auch viel besser, wenn er da ist. Da gibt es nicht dieses Del Toro und Ayuso-Konflikte und Ayuso ist krank. Nein, morgen gewinne ich. Auch heute bin ich wieder krank. Morgen gewinne ich wieder. Sowas gibt es bei Tali nicht. Tali ist einfach ein Alpha-Tier auf eine freundliche, ruhige Art. Alle respektieren seine natürliche Autorität, sagen, ja klar, Tali ist hier, also fahren wir für Tali. Da gibt es kein Rumgezappel, da gibt es keinen Plan B und C. Wir haben einen Plan, Tali. Und Tali erfüllt ja auch immer den Plan. Tadej Pogacar ist ja so zuverlässig, dass wenn es mal ganz, ganz, ganz schlecht für Tadej läuft, wird er Zweiter oder Dritter. Aber der wird ja niemals Zehnter oder Hundertster oder steigt aus. Das passiert ihm niemals. Also wenn Tadej einen ganz schlechten Tag hat, wird er Dritter. Ansonsten gewinnt er eigentlich immer. Also wie gesagt, es ist leicht, ihn gerne zu haben. Aber solche gibt es eben auch nur alle 50 Jahre einmal. Ja. Vielleicht auch für die Zuschauer als so wie ich das sehe. Also ich bin ja aus dem ehemaligen Osten Deutschlands, bevor der Mauerfall dann kam. Und im Osten gab es einfach keine Religion. Der Staat, der Kommunismus, die mochten keine Religion neben sich. Die sagen, wir sind die einzige Religion. So, also ich bin ungetauft. Ich habe eigentlich keinen Glauben. Ja, also Atheist bin ich sozusagen. Nur kurz als Erklärung. Aber wie ich mir das so vorstelle, sitzt der liebe Gott da oben im Himmel. Und hat er wie so eine Art Fließband, die ganzen kleinen Lehmfigürchen, die laufen vor ihm so entlang. Lauter kleine Menschen, die aus Lehm oder Ton geformt hat, ne? Die laufen auf dieser Produktionsbahn lang, Milliarden von denen. Und jeden 10 Millionen, so 100 Millionen, den nimmt er von dieser Produktionsbahn und küsst ihn. Und das werden die Beethovens. Das werden die Einsteins. Das werden die Björn Borg. Oder sorry, Muhammad Alis. Oder Tadej Pogacar. Von Gott geküsst. Da kannst du nichts machen. Das ist nicht gut, das ist nicht schlecht. Das ist einfach ein Fakt, mit dem du leben musst. Die sind einfach von Gott oder von der Muse geküsst. Und die gibt es eben nur einmal alle 50 Jahre. Und so einer ist Tadej Pogacar. Aber jetzt, um den Bogen zu kriegen, zum Ende dieser Tour, er ist ja zweimal gestürzt. Ja, einmal mit dieser komischen Sache mit dem Auto, hinter dem Auto von Wismar Liesebike. Und einmal eben alleine im Rennen. Nicht so schwer, aber zweimal gestürzt. Dann gab es eben die Gerüchte, dass er ein bisschen krank ist, dass er einmal zum Arzt musste wegen Knie. Gerüchte, ich habe das nicht schwarz auf weiß gesehen, aber das hat sich mehrmals irgendwo von verschiedenen Seiten wurde das doch irgendwo auch an uns herangetragen. Und man hat in den Interviews die letzten Tage gesehen, dass er richtig müde ist. Also er hat müde und nicht lustlos, aber müde, erschöpfte Interviews gegeben. Und schon da, um deinen Faden aufzunehmen. Schon da dachte ich, ei, 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 ich könnte mir vorstellen, Weihnachten sagt er, hört mal zu, liebe Welt, die Urschka ist schwanger, wir heiraten, wir kriegen ein paar liebe Kinder und ich lebe glücklich in Slowenien. Da hatte ich schon den Gedanken, naja, also vielleicht so 60, 40, dass er aufhört. Also 60%, er macht weiter, aber 40% dachte ich da schon, oh, er hat alles bewiesen, er hat alle großen Rennen gewonnen. Er hat doch genügend Geld verdient, dass er gut leben kann. Er erweckt mir auch nicht den Eindruck, ob er sich jetzt einen Helikopter kaufen würde oder ein Privatjet. Ich glaube, der Typ ist da auch nicht. Und dann dachte ich, ja, besteht die Chance, dass er vielleicht zu Weihnachten sagt, wisst ihr was, Leute, ey, meine Salatblätter wiegen, die Tomatenscheiben wiegen, die Kalorien zählen, dauernd Diät, immer Trainingslager, Höhentraining, Vollgasanschlag, 1000 Interviews, wieder Höhentraining, dass er einfach sagt, ey, nee, ich will nicht mehr. Es macht ja noch weiter. Ich glaube aber, Olympia 2028, glaube ich, da hat er schon die Wahrheit gesagt. Das wird für ihn wohl das letzte Jahr sein. Befürchte ich leider. Weil er ist gut für den Sport. Ich schaue ihn gerne an. Er lässt diese schweren Dinge so leicht aussehen.
Ich überfalle jetzt Jens Vogt mit einem kleinen Vorschlag. Wir machen jetzt ein Break, weil es ist so großartig mit dir. Ein kurzes Break. Und wir hören von Jens Vogt kommende Woche wieder in der Big Show 739. Für diese Woche machen wir jetzt mal eine Pause.
Hi, hier ist Christian Ehoff und ihr hört Sportradio 360.
He's all by himself. Fires into the end zone. Caught! Touchdown! No! No!
And he's got a touchdown. He is Houdini. What a play! Oh, he's got the first down. How about Roethlisberger? Wow!
Big Show 738, Renner's NFL Rundown. Here we go mit Andreas Renner von DAZN. Ja, Monday Night Football. Die Patriots schlagen die Giants im Monday Night Football. Hätten sie das nur damals in den beiden Super Bowls gemacht. Es war so, was, Asante Adams, ist er oder Samuel? Ich weiß es nicht mehr genau. Anyway, Monday Night Football, Andreas. Ist dieser Termin jetzt immer noch was Besonderes? Und wenn ja, warum? Und vielleicht magst du auch noch ein Wort zu New England. Führende in der AFC East, und zwar haushochführende in der AFC East, und vor allem Drake May verlieren.
Ja, der Termin von Monday Night Football, ich nehme an, dass du darauf anspielst, ist der noch was Besonderes? Er ist nicht mehr so besonders wie ganz früher, aber das ist jetzt keine wirkliche Neuigkeit mehr, denn das, was früher Monday Night Football war, nämlich auf dem Papier das beste Spiel des Wochenendes, ist inzwischen Sunday Night Football. Das ist irgendwann mal passiert im Laufe einer neuen Neuabschließung der Fernsehverträge, aber das ist mindestens 10 Jahre her, wenn nicht sogar noch länger. Deswegen keine große Überraschung, dass Monday Night eben nicht mehr das absolute Aushängeschildspiel ist. Ja, was die New England Patriots angehen und Drake May, ich glaube, ich habe es an der Stelle schon mal gesagt, die Patriots sind natürlich überraschend gut und das liegt tatsächlich an ihrem Quarterback, denn Drake May hat jetzt nicht eine Infrastruktur um sich herum, die so stark ist, dass man sagt, damit müssen die um die Playoffs mitspielen oder vielleicht sogar ganz vorne liegen in der AFC. Das ist schon der junge Quarterback, der außergewöhnliche Qualitäten hat und über den ich sagen würde, von den Quarterbacks, die noch in der Entwicklungsphase sind und noch nicht allzu lange in der NFL spielen, ist er der mit dem größten Potenzial. Ob das dann am Ende komplett verwirklicht wird, ob er es schafft, in einem Atemzug genannt zu werden mit Patrick Mahomes oder mit Josh Allen, das muss man abwarten. Aber die Möglichkeit ist bei ihm da, während es bei vielen anderen jungen Quarterbacks halt schon allein am physischen Talent scheitert, dass sie das nicht erreichen können.
Fast hätten wir es letzte Woche übersehen, aber es ist ja schon an Thanksgiving losgegangen. Ich bin natürlich sklavisch, solange mein alter Körper das ausgehalten hat, vorm Fernseher gesessen. Andreas, wer hat dich denn da mehr überzeugt? Die Cowboys mit ihrem Sieg über die Chiefs oder die Packers, die bei den Lions gewonnen haben?
Na, also zum einen, die haben mich beide überzeugt und bei den Packers ist ja immer so ein bisschen das Problem, dass man nicht so richtig weiß, was man von denen bekommt. Die können jeden schlagen, aber sie können auch gefühlt gegen jeden verlieren. Und das ist ja in dieser Saison auch ein paar Mal passiert. Aber trotzdem mehr beeindruckt haben mich die Cowboys, weil wir haben ja, glaube ich, letzte Woche an dieser Stelle auch über das Thema geredet. Was trauen wir den Cowboys in dieser Saison noch zu? Und ich habe gesagt, ja, die Offense ist schon die gesamte Spielzeit ziemlich gut bis sehr gut. Aber die Verteidigung hat halt große Lücken gehabt und es ist tatsächlich so, dass die Neuverpflichtungen an der Trade Deadline, vor allen Dingen die Verpflichtung von Defensive Tackle Quinnen Williams, ein großes Problem gelöst haben, nämlich die Laufverteidigung hat sich deutlich verbessert und auf der Basis haben die Cowboys tatsächlich eine Chance, ein ernsthaftes Wörtchen, um die Playoff-Plätze mitzureden. Als Super Bowl-Kandidaten sehe ich sie jetzt nicht sofort, aber das ist schon eine Mannschaft, die mit ihrer Offense bei auf der Basis dann einer nicht überragenden, aber soliden Defense gegen jeden eine Chance hat.
Ja, und letzte Woche haben wir über Joe Burrow gesprochen, dass der wieder zurückkommt, warum auch immer. Jetzt ist er nicht nur zurückgekommen, sondern beinahe triumphal zurückgekommen und dafür Lamar Jackson weiß nicht mehr, wo das Tor steht. Scheint irgendwie verschwunden zu sein. Gibt es Erklärungen dafür, Andreas?
Naja, es ist insgesamt eine verhexte Saison bei den Baltimore Ravens. Lamar Jackson war ja jetzt relativ lange verletzt. Da mussten sie improvisieren. Er war nicht der Einzige, der verletzt war. Es gab also personell durchaus Schwierigkeiten. Die Verteidigung hat Probleme gehabt, hat nicht das Niveau erreicht, was man erwartet hat. Dadurch, dass Lamar Jackson nicht mehr dabei war, ist auch der Rhythmus im Laufspiel verloren gegangen. Jetzt ist er wieder da und In den letzten Wochen hat er nicht hundertprozentig fit gewirkt. Das Spiel jetzt gegen die Cincinnati Bengals, das ist eins, das ist trotzdem schwer zu erklären, weil Cincinnati ist die schlechteste Defense der Liga. Und Baltimore hat das Potenzial, wenn sie auf allen Zylindern feuern, dass das dann tatsächlich eine der absolut besten Offenses der Liga ist. Und gerade mit Lamar Jackson und Derrick Henry, diese beiden gefährlichen Ballträger in dieser Mixtur, sind die halt wirklich enorm schwer zu stoppen. Aber Lamar Jackson hat gegen Cincinnati tatsächlich ein sehr schlechtes Spiel gemacht und hat vor allen Dingen als Passer nicht überzeugt, hat Pässe nicht getroffen, die er sonst im Schlaf trifft. Das ist ein bisschen schwer zu erklären, warum das jetzt passiert ist. Und trotzdem werden sie die Chance haben, sich gesund zu stoßen, weil die Division ja insgesamt nicht besonders gut ist und sie da immer noch eine gute Chance haben, als Divisionssieger in die Playoffs einzuziehen.
Naja, und wenn man sich das so anschaut, die Bengals, die Ravens, die Browns und die Steelers, die natürlich verloren haben gegen die Bills, da führst du die Division mit 6-6 an. Ist es, darf man sagen, muss man sagen vielleicht sogar, dass die AFC North aktuell die schwächste Division der NFL ist?
Ja, berauschend ist es nicht, was in der Division gerade gespielt wird. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, das ist ja schon eine Division mit den Teams, die da dabei sind, die vor noch nicht allzu langer Zeit als eine der besten der Liga galten. Über die Probleme von Baltimore haben wir gerade geredet. Bei Pittsburgh ist halt das ewige Lied, sie sind auf der Quarterback-Position jetzt schon seit vielen Jahren nicht gut genug besetzt und erwartbarerweise war auch Aaron Rodgers nicht die Lösung, um die Steelers da auf der Position gesund zu machen. Dazu kommt, dass die Steelers eine sehr teure Defense haben, die aber auf dem Niveau nicht spielt und in Cincinnati war immer der Schlüssel, naja, wenn die Offense alle Mann an Bord hat, inklusive Quarterback Joe Burrow und vor allen Dingen Quarterback Joe Burrow, dann können die in der Offense so viele Punkte machen, dass sie jeden schlagen können, obwohl ihre Defense schon die ganze Zeit immer nicht besonders gut war. Jetzt hat Burrow verletzt gefehlt, die Defense war noch schlechter als sonst. Also das kam dann eben auch noch oben drauf. Das sind halt aber auch manchmal so Sachen, sowas wie die Verletzung von Lamar Jackson, die Verletzung von Joe Burrow. Das kann also im nächsten Jahr in der AFC North schon wieder vollkommen anders aussehen, wenn die beiden durchgehend spielen können. Und Verletzungen auf der Quarterback-Position sind immer noch der große Gleichmacher in der NFL, wo dann ein richtig gutes Team auf einmal nur noch Mittelmaß ist. Und das ist das, was wir bei der AFC North in diesem Jahr besonders sehen.
Ja, verrückt aber war, der Dezember hat gerade angefangen und es gibt jetzt schon 5 Teams, die keine Chance mehr auf das Erreichen der Playoffs haben, Andreas. Die Raiders, die Giants, die Titans, die Saints und die Cardinals. Wer ist da für dich die größte Enttäuschung?
Also 3 Teams sind auf gar keinen Fall eine Überraschung. Die Giants, die Titans und die Saints. Den Cardinals hatte man vielleicht ein bisschen mehr zugetraut. Die haben das Problem, dass ihr etatmäßiger Quarterback Kyler Murray erstens nicht besonders überzeugt hat, als er fit war und jetzt dann auch nicht mehr fit ist. Man sieht dann aber auch mit dem Backup-Quarterback Jacoby Brissett, die sind jetzt schon in dieser Phase der Saison in der Lage, mit jedem mitzuhalten. Sie verlieren immer die knappen Spiele, was frustrierend ist, aber das zeigt halt auch, die sind nicht ewig weit weg, also näher dran als der Rest der Sippschaft, über die wir hier gerade geredet haben. Und die einen, die ich da nicht erwartet hätte, sind die Raiders. Nicht, weil die in den letzten Jahren besonders gut waren oder überzeugt haben, aber es waren eigentlich alle der Meinung, wenn da jetzt mit Pete Carroll ein erwachsener Headcoach, sage ich mal, und wir reden von 74-Jährigen, glaube ich, also einem sehr erwachsener Headcoach, wenn der da kommt mit seiner Erfahrung, dass der in der Lage ist, das Ganze, das Team strukturell zu verbessern, der geht es ja darum, Schritt für Schritt was aufzubauen für die Zukunft. Jetzt haben sie einen Offensive Coordinator verpflichtet gehabt mit Chip Kelly, der wurde schon wieder entlassen, obwohl er der bestbezahlte Coordinator der Liga war. Offensichtlich hat das philosophisch mit dem Cheftrainer nicht zusammengepasst. Also da sind einige Sachen schiefgelaufen, die dazu geführt haben, dass die Raiders jetzt leider doch wieder ein Auffahrunfall sind. Und die Hoffnung da war, dass sich das in dieser Saison bessert. Und es war ja auch so ein bisschen das Erste, was man sieht von den Auswirkungen, dass Tom Brady zur Besitzergruppe der Raiders gehört. Der sollte da ja aktiv beteiligt sein in dieses Teambuilding. Und was auch immer da jetzt alles schiefgelaufen ist und ein paar Sachen haben wir ja schon angesprochen, da wird viel zu tun sein. Klar ist, die Raiders haben ohnehin nicht super viel Talent gehabt. Die haben ein paar herausragende Spieler wie Defensive End Max Crosby, aber auch sehr viel Mittelmaß und unterdurchschnittliche Spieler. Die wären sowieso keine Mannschaft gewesen, die vorne mitgespielt hätten. Aber man hätte halt zumindest mal eine solide Spielzeit erwartet, wo sie in jedem Spiel eine Chance haben, wo sie sich deutlich verbessern in dem, was man in der letzten, von dem, was man in der letzten Saison oder in den letzten Jahren gesehen hat. Sagen wir mal so, wie die Carolina Panthers jetzt sind, dass das ein ernstzunehmender Gegner ist, der gegen jeden mithalten kann. Und davon sind die Raiders tatsächlich leider und überraschenderweise ewig weit entfernt.
Ja, dann haben wir natürlich noch das Wort zum Wochenende. Was wird wichtig? Was wird vielleicht nicht ganz so wichtig? Na, bleiben wir beim Wichtigen.
Tja, dieses Wochenende, würde ich sagen, beginnen wir das Wochenende schon mal in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, weil da spielt Detroit gegen Dallas und das sind zwei Mannschaften, die in die NFC Playoffs wollen, aktuell da nicht sonderlich gut platziert sind und vor allen Dingen für denjenigen, der dieses Spiel verliert, wird's richtig schwierig, dass Dallas überhaupt noch, nachdem was sie teilweise diese Saison gespielt haben, in einer Situation ist, wo sie so ein wichtiges Spiel haben. Es ist immerhin schon mal ein Fortschritt, aber Detroit haben wir, glaube ich, alle weiter vorne erwartet. Dann gucken wir mal auf die Spiele, die um 19 Uhr am Sonntag stattfinden. Da wäre für mich der Headliner Jacksonville gegen Indianapolis, weil das zwei Teams sind, die sich aktuell um Platz 1 in der AFC South streiten. Und Platz 1 in der AFC South bedeutet ja auf jeden Fall eine Playoff-Teilnahme. Indianapolis war ja sehr gut zu Beginn der Saison, hat jetzt ein paar knappe Spiele gegen gute Gegner verloren. Dadurch ist Jacksonville an ihnen vorbeigezogen, aber die spielen auch in dieser Saison noch zweimal gegeneinander und deswegen ist da immer noch alles möglich. Schauen wir dann auf das späte Fenster, 22 Uhr beziehungsweise 22.25 Uhr. Da haben wir Green Bay gegen Chicago und die Chicago Bears sind ja in der Rangliste der NFC überraschenderweise ganz vorne mit dabei. Sind sich trotzdem alle einig, dass das eine Mannschaft ist, die sicher große Fortschritte gemacht hat, aber auch nicht an einem Punkt ist, wo man sagt, die sind überragend und denen trauen wir zu, dass die jetzt den Rest der Saison alle Spiele gewinnen. So weit, wie sie gekommen sind, ist schon mal super und auswärts in Green Bay ist halt dann ein sehr, sehr schwerer Test und bei den Packers haben wir auch vorhin drüber geredet, man weiß ja von Woche zu Woche nie, was man kriegt. Also das ist schon ein richtig spannendes Spiel und dass die Bears in so einer Situation sind, in der Position überhaupt, sind so ein wichtiges Spiel im Dezember zu spielen, das ist ja ein Riesenfortschritt im Vergleich zu den letzten Jahren. Und dann reden wir mal noch über Monday Night Football, weil das die Partie ist LA Chargers gegen die Philadelphia Eagles. Die Chargers, bei denen sich Justin Herbert verletzt hat, womöglich kann er spielen, also er hat sich einen Knochen in der Hand gebrochen, aber an der linken Hand, weswegen es vielleicht möglich ist, dass er aufläuft, gegen die Philadelphia Eagles, bei denen ziemlich viel zerbrochen ist und die im Moment so ein bisschen den Eindruck machen, als würde bei ihnen das passieren, was schon vor zwei Jahren passiert ist, einen guten Saisonstart hingelegt, dann aber immer mehr Probleme im Lauf der Spielzeit bekommen und am Ende total auseinandergefallen. Auf dem Kurs sind sie im Moment und da wird es für die Eagles wichtig sein, in Los Angeles dafür zu sorgen, dass dieser Trend sich nicht fortsetzt.
Das war schon wieder der NFL Rundown mit Andreas Renner in der Big Show 738. Kurze Pause, dann geht's weiter.
Hallo, hier ist Marc Girardelli und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 738 und die Vermutung ist wie jede Woche, dass bei Stefan Heinrich in Tübingen die Sonne scheint. Mahlzeit, Stefan.
Mahlzeit, in der Tat, es ist so. Wir scheinen hier ein ganz gutes Wetterloch zu haben. Es ist tatsächlich, es war heute Nacht extrem neblig gewesen, auch unter Null, aber jetzt ist es eigentlich durchaus sonnig. Und das weißt du als Hundeliebhaber ja auch, bei unserem Haustier der Katze sehr gut ankommt. Die liebt Sonnenstrahlen.
Ja, wer nicht? So, Eddie ist auf der Intermod, ist es, glaube ich, wo er moderiert. Und dennoch sprechen wir über einen Mann, den Eddie ja auch gut kennt. Mittlerweile, der Voice kann es sein, du hast mir es geschrieben und natürlich zweifle ich nicht an deinen Worten, aber mittlerweile Sebastian Ogier, neunmaliger Rallye-Weltmeister. Ja. Kann das denn überhaupt sein?
Naja, es muss vor allem für alle die gesamte nicht-französische Konkurrenz in den letzten Jahrzehnten eigentlich ein großer Frust sein. Denn du musst offenbar Franzose sein und Sebastian heißen. Wir haben ja auch einen neunfachen Champion mit Sebastian Loeb. Und da haben sich dermaßen viele blutige Stirne geholt, indem sie immer wieder Jahr für Jahr versucht haben, diese beiden Franzosen zu stoppen. In diesem Jahr war es ja auch besonders knifflig, weil Sebastian Ogier seit 2021, das war seine letzte volle Saison, nur noch Teilzeitfahrer ist. Das haben wir ja inzwischen auch von Sebastian Vettel zum Beispiel gehört, dass vor allem diese irrsinnige Reiserei rund um den Globus bei der Beteiligung der Weltmeisterschaft, ob es Formel 1 ist, ob es Rallye-Weltmeisterschaft ist, bei so vielen Rallyes, bei so viel Vorbereitung einfach einen auslaugt und echt ermüdet. Der Wettbewerb selbst ist spannend, macht Spaß, ganz offenbar dem Sebastian Ogier auch, der Erfolg spricht für ihn, aber er ist auch dieses Jahr, wie die letzten Jahre angegangen, eigentlich mit dem Plan als Teilzeitfahrer bei Toyota, als Werkspilot und hat wieder mal allen gezeigt, was in der Rallye allerdings vielleicht auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass es Vorteile gibt für Teilzeitpiloten oder Leute, die eben nicht die ganze Saison fahren und damit gleichzeitig eben leider auch Handicaps für die Vollzeitfahrer. Das hängt mit der Startreihenfolge zusammen. Also auf losem Untergrund, auf Sand oder Schotter, zum Beispiel bei der Safari-Rallye oder jetzt bei der Saisonabschluss-Entscheidungsrallye in Saudi-Arabien, spielt die Startreihenfolge schon eine große Rolle. Und der WM-Führende muss immer als Erster auf die Piste. Das heißt, der muss erstmal die Strecke säubern für die, die nach ihm kommen. Der Zweite, Dritte hat auch noch ein bisschen losen Untergrund unter den Rädern und kommt natürlich folgerichtig nicht so schnell davon. Wenn du aber wie Ogier ab und zu mal nur dabei bist, dann hast du eine ideale Startposition und quasi eine gekehrte Strecke vor dir. Was bedeutet, du kannst natürlich von Anfang an viel aggressiver fahren und viel bessere Zeiten fahren. Das hat der Ogier ausgenutzt, ist aber laut Reglement legitim, ist in Ordnung. Und man muss trotzdem sagen, er ist schon wirklich fabelhaft unterwegs gewesen. Denn der Punkt ist ja immer wie bei Sportlern, bei Athleten. Wie konzentriert bin ich, wenn ich nicht in diesem Rhythmus drin blieb? Veranstaltung, Veranstaltung. Das wäre so wie beim Tennis. Ich lasse zwei Grand Slams aus und komme dann wieder, um meine Batterien aufzutanken oder aufgetankt zu haben und bin fitter. Das funktioniert nicht in jedem Sport. Und auch im Rallye-Sport haben wir zum Beispiel bei Calle Rovempere gesehen, der jetzt ja sogar wechselt in den Formelsport, weil er gerne in die Formel 1 gehen möchte. Der zweifache junge Rallye-Weltmeister, der ist letztes Jahr eine Teilzeitsaison gefahren und das hat überhaupt nicht funktioniert. Da ist er zurückgekommen und ist eigentlich so ein bisschen hinterhergefahren für seine Verhältnisse. Ogier hat es in diesem Jahr geschafft. Und als er plötzlich die Chancen hatte, nach, ich glaube, 4 Siegen und 2 zweiten Plätzen in seinen ersten 6 Starts, plötzlich dann doch noch Titelchancen zu haben, da hat der Jens sich umorientiert und hat gesagt, okay, wenn eine Chance da ist, zum 9. Mal Weltmeister zu werden, dann fahre ich jetzt alle bestehenden Rallyes noch. Das hat er dann auch gemacht und hat tatsächlich beim großen Finale am vergangenen Wochenende Saudi-Arabien diesen von dir zitierten 9. WM-Titel geholt. Das ist schon eine Leistung, die so ein bisschen auch tatsächlich an Marc Márquez in der MotoGP erinnert. Unfassbar und das auch in seinem Alter. Der ist ja jetzt 43, 44 und wird es im nächsten Jahr im Übrigen ganz genauso wieder machen, hat jetzt schon gesagt, und zwar auf Rücksicht auf seine Familie. Und da kommen wir dann tatsächlich zu Eddie Mielke, denn eine seiner Kolleginnen bei Sat.1 war ja tatsächlich Andrea Kaiser und die ist mit Ogier verheiratet. Er hat inzwischen mit ihr zusammen einen Sohn, der Ogier, und sagt, also klar ist, im nächsten Jahr, wenn man sieht, und die leben ja in Deutschland, wenn man sieht, wann die Sommerferien in Deutschland 2026 sind, dann weiß man, wann ich nicht fahren werde. Denn dann ist klar Sommerzeit, dann ist der Junior, hat klare Priorität. Und wollen wir mal sehen, was im nächsten Jahr bei rauskommt. Aber dieses Jahr bleibt tatsächlich als Fazit, Ogier hat es wieder geschafft. Und einer, der einem leid tut, der wirklich jetzt zum 5. Mal Vizemeister ist, und 4-mal von Ogier geschlagen wurde, ist dessen Teamkollege bei Toyota, Elfyn Evans. Der hat, der Waliser, die gesamte Rallye-WM geführt bis zum letzten Lauf. Und da hat er es verloren. Also zum 5. Mal Vize-Champion ist schon hart. Und die Frage ist natürlich dann auch, der ist jetzt, glaube ich, 36. hat der nochmal Zeit, doch nochmal Weltmeister zu werden. Dass er gut genug ist, zeigt er mit Laufsiegen. Vize-Weltmeister ist auch ein toller Titel. Aber wenn du so nah dran bist und schaffst es wieder nicht, das ist schon wirklich bitter.
Ich versuche gerade nachzudenken, aber du lass uns gemeinsam nachdenken. War nicht Job Zoetemelk, der alte niederländische Radprofi, der war doch auch, glaube ich, 5 oder 6 Mal Zweiter bei der Tour de France. Oder die Buffalo Bills, die 4-mal hintereinander im Super Bowl waren und 4-mal hintereinander verloren haben. Also es sind Sportlerschicksale. Was ich nicht verstehe, der Voice, ist Folgendes. Du sagst ja, das letzte Rennen der Saison war jetzt in Saudi-Arabien. Mhm. Wenn mich meine sehr, sehr grauen und schon schwachen Gehirnzellen nicht trügen, dann ist doch die Rallye Dakar auch in Saudi-Arabien. Mhm. Warum zählt die, vielleicht haben wir es auch an dieser Stelle schon mal besprochen, aber warum zählt die Dakar nicht zur Rallye-Weltmeisterschaft?
Ja, das ist so ein bisschen die Frage, die ja auch sich ewig Fans stellen. Warum in den 60er, 70er Jahren die Isle of Man, die Tourist Trophy, Teil der Motorrad-Weltmeisterschaft war und das jetzt seit Jahrzehnten nicht mehr der Fall ist. Wenn das schon The Race Around the Mountain, eines der grandiosesten Rennen überhaupt ist, warum gibt es da keine WM-Punkte? Das hängt mit dem Layout zusammen, das hängt auch mit den Fahrzeugen zusammen. Du kannst mit aktuellen MotoGP-Motorrädern nicht auf der Isle of Man fahren, ist völlig unmöglich. Da müsstest du sie dermaßen umbauen, das funktioniert nicht. Und auch ein Valentino Rossi war als Zuschauer mehrfach bei der Tourist Trophy und hat gesagt, es ist schon wirklich toll und verrückt, aber viel zu verrückt für mich. Und wenn das ein Valentino Rossi sagt, dann weißt du schon, dass da offenbar Gefahrenpotenzial da ist, dass selbst er, der sicherlich nicht als Angsthase zu gelten hat, dass er selbst da sagt, nee, das mache ich lieber nicht. Im Autobereich bei der Rallye ist es so, dass die Dakar wirklich völlig andere Autos ja auch hat. Die hat ja richtige Buggies, Allrad-Prototypen-Buggies. Die wären in der Rallye überhaupt nicht startberechtigt. Und umgekehrt, die Autos aktuell, Rallye 1-Reglement aus der Rallye WM, die Hersteller einsetzen und auch an Kundenteams ja verleihen, die würden bei der Dakar nach wahrscheinlich einem Tag schon alle Räder von sich gestreckt haben und würden das auch nicht überleben, weil tatsächlich du eigentlich völlig andere Pisten hast. Zwar auch Steine, zwar auch loser Untergrund, aber das eine ist doch deutlich gemäßigter. Wobei wir sagen müssen, Saudi-Arabien nach diesem erstmals ausgetragenen Rallye-WM-Finallauf gab es mächtig Kritik, weil Hankook, der allein Reifenausrüster aus der Rallye-WM, eine Serie von Reifenschäden hatte, die tatsächlich die WM auch mitentschieden haben. Die waren offenbar darauf nicht gut genug vorbereitet, sind seit einem Jahr, seit diesem Jahr, die Alleinausrüster haben Pirelli abgelöst. Und ganz offenbar waren die Reifen für diese doch relativ rauen und harten Untergrund mit vielen Steinen nicht so geeignet. Aber immer noch meilenweit weg vor dem, was tatsächlich bei der Dakar dann vor den Teilnehmern liegt. Und da werden wir dann ja Ende Dezember, Anfang Januar drauf zu sprechen kommen.
Auf jeden Fall. So, jetzt sagst du, ein französischer Pass hilft immer in der Rallye WM. Wenn man sich aber das Gesamtergebnis anschaut, dass das hier über, ich sehe 26 Fahrer, 25 Fahrer, um genau zu sein, ich sehe keinen einzigen Deutschen. Warum nicht der Voice? Ich meine, es gibt ja, Walter Röhrl ist zwar schon 2, 3 Wochen her, dass der Weltmeister geworden ist, aber warum gibt es hier auf dieser Ebene keinen deutschen Fahrer?
Weil, um es ganz kurz zu fassen, die Förderung nicht da ist. Es konzentriert sich alles im Automobilbereich tatsächlich auf den Rundstreckensport. Wir haben viele Hersteller, unter anderem ja auch Audi mit dem Quattro. Und insofern ist es da auch eine kleine Verbindung zwischen Ogier. Der ist jetzt der älteste Rallye-Weltmeister und hat damit Hanno Mikola abgelöst, der im legendären Audi Quattro Weltmeister geworden ist. Im zarten Alter von 43 Jahren, sein einziger WM-Titel. Aber es gibt keinen Hersteller mehr und keine große Unterstützung für Rallye-Sport in Deutschland. Wir hatten mit Armin Schwarz ja auch mal einen Rallye-Europameister, der wirklich gut war, aus Bayern kommend. Sein Sohn Fabio Schwarz wird jetzt unter anderem vom Papa und von einigen kleineren Industrieunternehmen gefördert, hat jetzt mit 16 in Lettland die Rallye-Meisterschaft, die nationale lettische Rallye-Meisterschaft gefahren. Da gibt es wahnsinnig viel Schotterpisten, da gibt es eine große boomende Rallye-Szene und da darfst du mit 16 Jahren schon ein Top-Rallye-Auto fahren. Das ist der nächste Punkt, dass du in Deutschland keine Ausnahmegenehmigung kriegst und quasi gezwungen bist, ins Ausland zu gehen. Wenn wir da an Kalle Rovemperer denken, der zweifache Rallye-Weltmeister, über den wir ja hier vor 2 Jahren auch so ausführlich, Jens, im Sportradio gesprochen haben, der hat mit 7 Jahren angefangen, in einem verkleinerten PKW, den sein Vater ihm gebaut hat, tatsächlich auf Eis und Schnee schon zu fahren, auf zugefrorenen Seen und auf den Pisten in Skandinavien. Wenn du dann mit 7 anfängst, dann weißt du auch, dass du mit 10 schon ein paar tausend Kilometer unter dir hast. Und diese Erfahrung ist später nicht mehr wettzumachen. Wir haben jetzt zum Beispiel auch einen neuen Mann in der Formel 1. Lindblad, der für Red Bull jetzt Racing Bull fahren wird, also im B-Team. Der hat mit 7 Jahren angefangen, Go-Kart-Rennen professionell zu fahren. Da waren Mechaniker dabei, die haben ihn eingeladen, den jungen Mann. Die Schule hat Gott sei Dank mitgemacht, hat ihn freigestellt. Und dann ist der kreuz und quer durch Europa gefahren, im Alter von 7, und ist schon die Kadetten- und Junior-Europameisterschaft gefahren und dergleichen. Wenn du dann sagst, ich mache jetzt mit 18 meinen Autoführerschein und will jetzt großer Formel-1-Star oder Rallye-Weltmeister werden, dann wird das nichts. Da bist du viel zu alt.
Okay, gut. Dann lass uns eins weitergehen. Über die Formel 1 sprechen wir ja gleich mit Stefan Ehlen. Aber ein Blick auf die DTM, weil du sagst, in Deutschland konzentriert sich alles auf die Rundstrecke. Das ist DTM. Aber es wird im kommenden Jahr, also kein Stein auf dem anderen, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, The Voice. Aber gerade bei den Spitzenfahrern zeichnet sich ja doch ein Exodus ab, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, das sind so die Vorzeichen momentan. Es sieht danach aus und es hängt damit zusammen, dass natürlich inzwischen die GT3-Klasse auch die DTM prägt. Es ist keine direkte Herstellermeisterschaft mehr. Das ist seit dem Rückgang, dem Rückzug von Mercedes und Audi jetzt der Fall. Es sind also tatsächlich Teams, die eine eigene Finanzierung auf die Beine zu stellen haben und dann mit GT3-Autos fahren. Es ist nach wie vor, was GT3 angeht, die beste Rennserie Europas, wahrscheinlich die professionellste sogar auf der ganzen Welt. Aber klar ist auch, du musst die Finanzierung hinbekommen. Und das ohne Unterstützung ist für die Teams echt schwer. Jetzt ist ein Lockruf da für viele der Topfahrer der DTM, wie zum Beispiel Jack Aitken. Der ist ja für Emil Frey Ferrari gut gefahren, war bis zum Finale in Hockenheim im Oktober auch einer der vielen Titelanwärter. 3 oder 4 Jahre jetzt Formel DTM gefahren, war früher sogar mal Formel 1 Testpilot. Der kann also wirklich was. Und jetzt boomt gerade der Langstreckensport, das haben wir bei dir an dieser Stelle im Motorsport-Talk auch schon erwähnt. Neue Hersteller kommen, wie zum Beispiel jetzt auch Cadillac rüstet auf, die ja auch in der Formel 1 einsteigen werden. Genesis/Hyundai, das ist die Luxusmarke von Hyundai, wird mit dem eigenen Team in der Langstrecken-WM kommen. Ford hat angekündigt, ein Hybrid-Prototyp, ein Le Mans-Gesamtsiegerauto zu bauen. Es tut sich einiges und die suchen dringend Fahrer. Und die brauchen Topfahrer. Und dort wird mehr bezahlt als in der DTM. Das heißt, der Jack Aitken fährt jetzt die US-Meisterschaft IMSA 2026 plus die Langstrecken-WM. 2 Programme für Cadillac. Kriegt da sehr gutes Geld als Profifahrer. Und da ist kein Platz mehr für die DTM im nächsten Jahr. Das ist schade, weil er ein sehr großer Sympathieträger ist. Und wenn du so willst, die Speerspitze von Ferrari in der DTM war. Oft auf dem Podium stand, ja auch in der vergangenen, abgelaufenen Saison 2025 mehrere Rennen gewonnen hat. Das gleiche gilt für Jordan Pepper. Jordan Pepper war lange Zeit für Lamborghini unterwegs. Der Südafrikaner in seinem Vollzeitdebütjahr 2025 ja auch einer der Titelkandidaten beim großen Finale in Hockenheim, hat es da nicht geschafft. Aber der hat da gezeigt, mit dieser Chance in der DTM, wie gut er wirklich ist. Und auch dort ist jetzt BMW gekommen, hat ihn als Werksfahrer Lamborghini weggeschnappt, hat ihn unter Vertrag genommen. Und die haben auch andere Aufgaben als DTM für ihn. Der wird dann die Global World Challenge im nächsten Jahr fahren mit GT3-Autos. Bei René Rast, Jens, da haben wir ja schon drüber gesprochen. Der hat ja seinen Abschied verkündet in Hockenheim zu Beginn des Finalwochenendes, der dreifache Champion. Auch er will Hybrid fahren. Das sind natürlich jetzt Autos für jemanden, der der DTM schon so viele Siege geholt hat, die natürlich auch für den Fahrer spannender sind. Das sind 700, 800 PS Autos, reinrassige Prototypen. Du fährst dann unter anderem den Klassiker in Le Mans. Den hat der René noch nicht gewonnen. Also wird er jetzt damals den Fokus erstmal da drauf setzen und will dann aber auch nicht dauernd wechseln. Also aus einem DTM GT3 Auto ins Hybrid, ein Hybrid-Prototypen, der will sich auf die Hybrid-Szene konzentrieren. Ob er dann irgendwann mal noch zurückkommt, durchaus vorstellbar. Aber das sind zwar die Kandidaten und vor allem, das dürfte für den ADAC, den Vermarkter und den Organisator bitter sein. Der amtierende Champion wird wohl nicht seinen Titel verteidigen im nächsten Jahr. Das heißt, die Nummer 1 ist nicht dabei. Das ist natürlich immer ziemlich blöd. Und es hat es tatsächlich in 35 Jahren DTM erst 4-mal gegeben, dass der Titelträger nicht im nächsten Jahr auch angetreten ist und seinen Titel zu verteidigen versuchte. Porsche will auch den Adrian Güven aufbauen für die Langstreckenweltmeisterschaft und für die Formel E. Und da sieht es wohl so aus, dass der tatsächlich im nächsten Jahr sehr viel in verschiedenen Autos sitzen wird, aber nicht in der DTM, was ein bisschen ärgerlich ist, denn wir haben gerade eine irre neue Begeisterung in der Türkei und in den angrenzenden Ländern. Das hängt einmal mit Güven zusammen, dessen Überholmanöver im Motodrom in Hockenheim beim großen Finale, beim Sonntagrennen, natürlich um die Welt gegangen ist, Millionen von Klicks bekommen hat, ein grandioses Manöver, plus Toprak Razgatlioglu, der jetzt von der als Superbike-Weltmeister in die MotoGP aufsteigt und damit sehr viel Vorschusslorbeeren auch in der Türkei wirklich gefeiert wird. Da ist in der Türkei ein irrer Boom. Und wenn du jetzt den Güven natürlich in der DTM nicht mehr hast, dann ist das für die Vermarkter echt schlecht.
Okay, gut. Schauen wir mal, wer nachkommt. Wir machen eine kurze Pause und sind dann zurück mit der Formel 1, mit Stefan de Vois-Heinrich und mit Stefan Ehlen.